Hi und herzlich willkommen zu My Hero Podcast, ein Podcast, in dem ich jeweils eine Folge aus dem Anime My Hero Academia analysiere, meine Meinung dazu mit euch teile und versuche, auf kleine und unscheinbare Details einzugehen, hinter denen vielleicht interessante Fakten stecken. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Aber das werden wir schon zusammen herausfinden. Der Anime besteht aktuell aus 5 Staffeln mit insgesamt 113 Folgen. Wenn ich mich dazu entscheiden sollte, die Filme auch noch mit hinzuzunehmen, dann habe ich erstmal gut was zu tun. Und ihr natürlich auch einiges zum Anhören. Ich weiß ja nicht, wie es mit euch ist, aber ich freue mich schon riesig drauf. Inspiriert zu diesem Projekt wurde ich übrigens vom 5 Minuten Harry Podcast von Cult Mirror, in dem sie jeweils 5 Minuten aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen analysiert. Falls ihr also selber Harry Potter Fan sein solltet und den Podcast noch gar nicht kennt, dann solltet ihr das unbedingt mal nachholen, denn der ist richtig gut. Vor der Aufnahme habe ich natürlich auch etwas recherchiert und nach ähnlichen Podcasts für einige meiner Lieblingsanimes gesucht. Attack on Titan, Noragami und, obviously, My Hero Academia. Aber ich habe keine gefunden und ich war erst ziemlich enttäuscht, doch dann dachte ich mir, hey, das ist genau deine Chance, das zu ändern. Und ja, hier sind wir nun. Ich bin übrigens Snowblind, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr hier seid und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der ersten Folge von My Hero Podcast. Die erste Folge trägt den Titel Izuku Midoriya Origin und lässt damit schon vermuten, dass es um die Ursprünge des Protagonisten, also Izuku, geht. Das erste, was wir in der Folge sehen, ist eine Uhr, die Zeit 15.15 Uhr zeigt. Und da haben wir auch schon direkt den ersten Fehler. Direkt im ersten Bild, das uns hier präsentiert wird. Der Stundenzeiger zeigt nämlich bereits auf 15.45 Uhr, während der Minutenzeiger noch auf 15 zeigt. Im Original, also in der Manga-Vorlage, wird die Zeit 12 Uhr genommen. Warum man sich hier bewusst für eine andere entschieden hat und sich dann auch noch dazu entschied, diese falsch darzustellen, das weiß ich nicht. Im Hintergrund zu der Uhr sehen wir eine etwas weniger falsch dargestellte Häuserreihe und sie gehört zu dem Häuserblock, in dem auch Izuku wohnt, was wir später noch sehen. Die Einstellung wechselt zu zwei Jungs, einer kniet auf dem Boden weinend und der andere stellt sich schützend vor ihm und fängt dabei selber fast an zu heulen. Das ist unser Protagonist Izuku und dass er sehr nah am Wasser gebaut ist, werden wir im Verlauf des Podcasts auch noch das ein oder andere Mal feststellen. Jetzt sehen wir auch, wovor Izuku den unbekannten Jungen beschützen will. Ihm gegenüber steht nämlich Katsuki, der uns asozial wie er nun mal ist präsentiert wird und der wenig beeindruckt von Izukus Heldenmut ist. Er gibt ihm zu verstehen, dass er nur ein blöder Normalo ist und protzt erstmal mit seiner Spezialität. Die erlaubt es ihm nämlich, nitroglycerinartigen Schweiß aus seinen Handflächen herausströmen zu lassen und nach Belieben zur Explosion zu bringen, was er hier eindrucksvoll zur Schau stellt, um zu zeigen, dass er der Boss ist. Dabei hat Katsuki Izuku auch nicht bei seinem eigentlichen Namen genannt, sondern mit dem Spitznamen Deku angesprochen. Die Bedeutung davon schauen wir uns in einer anderen Folge noch einmal genauer an, in der Katsuki auch erklärt, wie er auf diesen Namen gekommen ist. Die verbale Beleidigung reicht offenbar nicht aus und auch Katsukis Freunde präsentieren ihre Spezialität, stürmen zusammen auf Deku zu und schlagen ihn erstmal zusammen. Ganz vorne mit dabei natürlich Katsuki. Macht man das als Kind so, wenn man später mal Superheld werden will? Seine Spielkameraden mobben und zusammenschlagen? Ich habe irgendwie ein anderes Bild von Superhelden. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber jedem das seine. Während Deku gerade zusammengeschlagen wird, wechselt er in die Erzählerposition und erklärt uns, dass nicht alle Menschen gleich geboren werden. Damit deutet er an, dass er selbst keine Spezialität besitzt, was wir später auch noch erfahren werden. Währenddessen befinden wir uns auch wieder in der Gegenwart, in der Deku 14 Jahre alt ist und nicht mehr wie in der Rückblende 4. Wir sehen, wie Deku durch die Straßen rennt, um einen Zwischenfall mit einem Schurken zu beobachten. Er rennt direkt darauf zu, um zuzuschauen. Auf einen Schurken, dessen Spezialität er nicht kennt und der gerade dabei ist, eine Brücke auseinanderzunehmen. Das ist doch kein normales Verhalten. Also, als blöden Normalo würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen. Und er schaut sich das Ganze auch noch mit einem Grinsen im Gesicht an, als würde er es toll finden, dass gerade etwas kaputt gemacht wird. Das ist auch nicht normal. Bevor es aber mit der Szene weitergeht, sehen wir erst einmal das Opening mit dem Titel Z-Day von der japanischen Rockband Porno Graffiti. Laut Wikipedia sind diese auch unter dem Namen Porno bekannt. Einfach nur Porno. Porno. Ein wirklich großartiger Name für eine Band. Ich würde meine Band auch so nennen, wäre mir Porno Graffiti nicht zuvor gekommen. Und natürlich, wenn ich eine Band hätte. Bekannt sind diese in der Anime-Szene unter anderem auch für Songs, die zum Beispiel für Bleach oder auch Magi genutzt wurden. Das dürfte dem einen oder anderen hier ja ein Begriff sein. Das Opening von Porno Graffiti, ich wollte es einfach nochmal sagen, stimmt es schon mal gut auf den Anime ein und es macht einfach Spaß, es sich anzuhören. Ich hoffe, wir sind uns auch alle einig, dass man Anime-Openings nicht skippt. Das macht man einfach nicht. Also zumindest nicht bei My Hero Academia. Das kann ich auch nicht verzeihen. Das geht einfach nicht. Wenn ihr das macht, dann sagt es mir auf jeden Fall nicht. Oder noch besser, macht es nicht mehr. Schaut es euch an. Es ist wirklich gut. Hört es euch an, schaut es euch an. Macht alles, was ihr damit machen könnt. Es ist gut. Pornografiti hat sich damit Mühe gegeben. Ja, ich musste diesen Namen einfach nochmal sagen. Und das ist nur für euch, nur für diese Geschichte. Und deshalb muss man dem auch den nötigen Respekt entgegenbringen. Und zum Thema nötigen Respekt kann ich euch auch nur empfehlen, euch mal den übersetzten Text davon anzuschauen. Also ihr könnt euch natürlich auch das Original anschauen, vorausgesetzt, dass ihr Japanisch könnt. Aber ich denke, die meisten und auch ich fahren mit der übersetzten Version besser. Was ich dazu aber sagen kann, weil ich darf den Text leider aus Copyright-Gründen hier nicht teilen, der passt wie die Faust aufs Auge. Also wirklich.
Nach dem Opening geht es aber erst einmal nicht zurück an die Brücke mit den Schurken, sondern wir kriegen erstmal eine kleine Einleitung. In der erklärt uns Deku, wie die Ära der Superhelden begann. Und die begann in China, wo ein Baby geboren wurde, das Licht ausstrahlte. Und da habe ich beim Wiederansehen der Folge ganz fiese Flashbacks gehabt zu Medienberichterstattungen aus der aktuellen Zeit über Dinge, denen nachgesagt wird, dass sie in China begonnen haben. Aber anyway, Deku fährt fort und erklärt, dass sich ab diesem Zeitpunkt die Spezialitäten über die ganze Welt verbreitet haben, man aber nie die Ursache dafür herausfinden konnte. Ob wir sie noch erfahren werden? Wir werden sehen.
In der Gegenwart besitzen mittlerweile 80% der Menschen eine solche Spezialität und es wurde damit auch zum New Normal erklärt. Daraus entwickelte sich auch ein neuer Beruf, der des Superhelden.
Während Deku das sagt, wechseln wir wieder zurück in die Brückenszene, in der der Schurke gerade dabei ist, das Schienennetz der Bahn auseinanderzunehmen. In Japan ist es gar kein großes Problem, das haben die am selben Tag noch repariert. Aber stellt euch mal vor, die Geschichte würde hier in Deutschland spielen. Da wäre erstmal monatelang Schluss mit Bahnverkehr. Aber man würde sicherlich Busse zur Verfügung stellen, die dann als Ersatz fungieren, die viel kleiner und langsamer sind, in denen sich dann alle Menschen, die sonst mit der Bahn gefahren wären, hineinquetschen dürfen. Wer das schon mal erlebt hat, der weiß, was für ein tolles Erlebnis das ist. Aber wir sind ja zum Glück in Japan und hier tritt bereits der erste Superheld auf den Schirm, um sich dem Schurken entgegenzustellen. Wir sehen Death Arms, im Deutschen auch Destergo genannt, ins Bild kommen mit einem wirklich brachialem Aussehen. Er kommt aber gar nicht so wirklich zum Zug, er hat keine Chance, sich dem Schurken entgegenzustellen, denn er hat alle Hände damit zu tun, die herunterstürzende Oberleitung abzufangen, die wäre sonst nämlich auf die Schaulustigen gefallen und hätte den einen oder anderen zermatscht. Er bleibt aber zum Glück nicht lange allein, denn im selben Moment stößt Backdraft dazu, der die Schaulustigen mit seiner Spezialität in Form von Wasserpumpen an seinem Arm zurückhalten kann. Er selbst ist dabei auch angezogen wie ein Feuerwehrmann. Und das zu Recht, denn er arbeitet als ebensolcher in der Stadt Musutafu, in der wir uns gerade befinden. Musutafu selbst ist eine fiktive Stadt, die es so in echt auch gar nicht gibt. Sie hat sich in dieser Welt aber als Hotspot für Helden und auch Schurken entwickelt, was der hier ansässigen UA-Heldenschule zugeschrieben wird. Musutafu liegt laut späteren Folgen in der Nähe der Präfektur Shinsuoka und dort gibt es eine Stadt namens Hamamatsu, die teils verblüffende Ähnlichkeit mit Musutafu aufweist. Da werden wir sicher in späteren Folgen nochmal drauf zurückkommen. Von der Stadt selbst soll man auch Tokio in unter 2 Stunden per Zug erreichen können. Also wenn nicht gerade ein Schurke dabei ist, das Gleis abzureißen. Der Name Musutafu ist eine Referenz zu Star Wars. Dort gibt es nämlich den Planeten Mustafa. Und es ist auch nicht die einzige Star Wars-Referenz. In einer späteren Podcast-Folge sehen wir nämlich auch Dagobah Beach und Dagobah ist bekanntlich auch ein Planet aus dem Star Wars-Universum. Der gute Kohei Hirokoshi ist ja bekanntlichermaßen auch Star Wars-Fan und hat hier vermutlich versucht, subtil darauf hinzuweisen. Für den 8. Teil der Star Wars-Saga hat er es sich auch nicht nehmen lassen, ein Filmplakat in seinem Stil neu aufzulegen. Joa, würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, sieht gut aus. Vielversprechend. Jetzt aber genug der Star Wars-Referenzen und zurück zum Geschehen. Wir sehen und hören nun ein paar Menschen vor Ort, die sich über den Vorfall austauschen. Unter ihnen auch ein Mann, der mir besonders gut gefällt, der die Normalität dieses Vorfalls einfach nochmal mit dem dicksten Edding unterstreicht. Er telefoniert nämlich gerade mit seinem Chef und sagt ihm, dass sein Zug ausfällt und er nicht weiß, wann er in der Firma sein kann. So als ob das gerade das Wichtigste ist, was in seinem Kopf vorgeht. Aber ja, ausfällt ist jetzt auch wirklich sehr vereinfacht dargestellt von dem, was da gerade abgeht. Aber vermutlich war es einfacher, als die tatsächliche Situation zu beschreiben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber an dieser Szene sehen wir auch nochmal deutlich, dass selbst in einer Welt mit Superhelden der berufliche Leistungsdruck in Japan weiter auf Höchstniveau ist. Da können nicht mal die Superhelden helfen. Und als wir gerade von ihnen reden, taucht auch schon der nächste Superheld auf, um die Situation zu klären. Es ist Kamui Wood, ein Held, der selbst aussieht wie aus Holz und dessen Spezialität es passenderweise ist, Holz aus allen Stellen seines Körpers wachsen zu lassen und kontrollieren zu können. Später wird er sogar in der Rangliste der Top-Superhelden Japans aufgenommen. Hier ist er auch noch ein aufstrebender Neuling.
Furchtlos stellt er sich dem Schurken entgegen, doch bereits nach einem kurzen Kampf wird ihm von Mount Lady einfach die Show gestohlen. Ihre Spezialität erlaubt es ihr nämlich, sich so richtig schön Attack on Titan-Style zu vergrößern und sie kickt den Schurken kurzerhand weg. Ein überraschter und etwas aus dem Konzept gebrachter Kamui bleibt zurück. Mount Lady stellt sich noch kurz der Menge vor und betont, dass das gerade ihr Debüt ist, also ihr erster öffentlicher Auftritt als Superheldin. Und sie tut das Ganze in einer, naja, nennen wir es kamerafreundlichen Perspektive und zwinkert der Menge noch kurz zu. Deku scheint etwas enttäuscht zu sein, dass er Kamui nicht in Action sehen konnte und wirkt auch wenig beeindruckt von Mount Ladys anreizender Pose, Zumindest wirkt sein Blick hier doch hart desinteressiert. Doch trotz des desinteressierten Blickes scheint er etwas in sein Notizbuch zu kritzeln. Bevor wir aber sehen, was das ist, wechselt er wieder in die Erzählerposition und erklärt uns, dass durch die Spezialitäten auch die Verbrechensraten stark gestiegen sind und sich daraufhin auch ein neuer Berufszweig entwickelt hat. Der des Superhelden. Als hätte man damit gerechnet. Und ich stelle mir das total genial vor, wenn man sich so vorstellt und seine Visitenkarte überreicht und dann steht da einfach nicht Marketing Manager, Chief Executive Officer oder sonst irgendwelche Fugazi-Begriffe drauf, sondern da steht einfach Pro Hero. Pro fucking Hero. Wie geil wäre das denn? Das ist es, Leute. Das ist der Titel. Titel, der. So steht's auch im Duden. Mit der Begriffserklärung Pro Hero. Ganz klar. Wieder zurück im Geschehen sehen wir jetzt, wie der Schurke abgeführt wird und Mount Lady noch ein Interview gibt. Kamui hat man in der Zeit offenbar komplett vergessen. So als wäre er gar nicht da gewesen. Als Held scheint man es offenbar auch nicht so einfach zu haben. Die Ansicht wechselt wieder zu Deku, der den Vorfall bis ins kleinste Detail analysiert. Also noch mehr als ich hier in diesem Podcast, also wirklich bis ins kleinste Detail. Und er schreibt alles fleißig auf. Ein Passant bemerkt das auch und anstatt jetzt total creepy darauf zu reagieren, so ey, was bist du denn für einer mit deinem Stift und deinem Block hier, was schreibst du denn da auf, reagiert er, nun ja, total creepy darauf, aber im positiven Sinne. Also er sagt nichts Negatives, er feuert Deku eher an, weil er denkt, dass er ja auch mal Superheld werden will und bekräftigt ihn. Und seine Aussage versucht er noch mit, naja, auch etwas creepy wirkenden Daumen, die er hebt, zu bestärken. Und Deku gibt übertrieben lächelnd zurück, um einfach in dem Setting zu bleiben, alles übertrieben darzustellen und sagt, dass er sein Bestes geben wird. Denn natürlich, oh mein Gott, ja, er will Superheld werden. Eine neue Szene beginnt und wir sind jetzt in der Schule und sehen eine Unterrichtsstunde. Die Schülerinnen und Schüler hier im Bild tragen für Japan typische Schuluniformen und naja, sie könnten echt nicht desinteressierter wirken. Besonders gut gefällt mir da ein rothaariger Junge ganz vorne, der anscheinend schon komplett aufgegeben hat. Wisst ihr, da setzt er sich ganz nach vorne und ist dann einfach so. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber das letzte Mal, als ich eine Schule besucht habe, da saß ich ganz hinten. Einfach in weiser Voraussicht. Nicht, weil ich meinen Kopf auf den Tisch legen wollte, sondern, dass man es einfach nicht mitkriegt, wenn ich mal, nun ja, unterrichtsfremde Dinge, ihr wisst, was damit gemeint ist, tue und eben nicht so hundertprozentig aufpasse. Ein Mädchen etwas weiter hinten hat diesen What the fuck-Ausdruck im Gesicht, obwohl sie noch gar nicht weiß, was der Lehrer gleich von ihnen möchte. Neben ihr sitzt Katsuki auch maximal desinteressiert und hat sogar die Füße auf dem Tisch. Schräg hinter ihm erkennen wir auch Deku, der scheinbar schon wieder etwas in sein Notizheft schreibt. Der Lehrer erklärt jetzt, dass die Schüler ihren späteren Berufswunsch in ein Formular eintragen sollen, guckt dabei scheiß creepy und wirft die Formulare durch die Luft, grinst übertrieben und sagt dabei, och, die meisten von euch wollen ja sowieso Superheld werden. Und ja, damit hat er offenbar recht, denn die Kinder fangen direkt an zu schreien und spielen mit ihren Spezialitäten herum. Darunter ein Kind, das sein Kinn übertrieben vergrößern kann, also ein richtiges Doppelkinn oder dreifach, triple, vierfach Kinn hervorbringt. Und da frage ich mich, was ist das für eine Spezialität? Was fängt man damit an? Ich meine, stell dir vor, du wirst in eine Welt geboren, in der Spezialitäten auf Superheldenniveau normal sind und du bekommst einfach eine, mit der du aussiehst wie Shrek. Also, was soll man damit? Was fängt man damit an? Und direkt neben ihm ein Kind, das seine Augen rausnehmen kann. Noch so eine Spezialität, die keiner braucht. Da frage ich mich, warum fühlen die sich so toll, dass sie das jetzt jedem zeigen müssen? Ey, cool, guck mal, ich kann meine Augen rausnehmen, voll klasse. Und ey, geil, ich kann aussehen wie Shrek. Es ist absurd. Es ist einfach absurd. Doch noch bevor wir uns weiter Gedanken darüber machen können, unterbricht Katsuki das Gewusel und betont charmant, wie wir ihn kennen, dass man ihn nicht mit diesem Pack in einen Topf werfen soll. Auf die Buhrufe seiner Mitschüler reagiert er grinsend mit dem Kommentar, der Pöbel flennt, wie es sich für ihn gehört. Und wenn ich die Szene nochmal Revue passieren lasse und daran denke, dass Kinder gerade mit ihren Augäpfeln rumgespielt haben, nur weil der Lehrer Superheld gesagt hat, da kann ich das Kommentar schon so ein bisschen verstehen. Also wäre ich Katsuki und hätte ernsthafte Bestreben, nach oben zu kommen, dann wäre ich auch abgefuckt, mit solchen Leuten in einer Klasse zu sein. Also jetzt no Hero-Shaming, aber das ist schon, ich kann es verstehen. Es ist übertrieben, aber ich kann es verstehen. Als der Lehrer dann noch zu Katsuki sagt, dass er sich daran erinnere, dass dieser ja auf die UA-Schule gehen will, reagieren seine Mitschüler alle mit so einem erstaunten What-the-fuck-Blick. Und hier sei nochmal bemerkt, dass die UA-Schule die renommierteste Heldenschule des ganzen Landes ist. Und für die Schüler, die dort aufgenommen werden, ist das in etwa so wie ein Magier, der einen Brief von Hogwarts bekommt. Also das ist schon was ganz Besonderes und deshalb erklärt das auch diese Blicke, die die Schüler ihm jetzt zuwerfen, weil sie es einfach nicht glauben können, dass er da aufgenommen wird oder dass er es überhaupt vorhat. Deku hat sich schon komplett auf seinem Tisch vergraben, weil er schon ahnt, was gleich kommen wird. Doch noch bevor das passiert, springt Katsuki auf seinen Tisch und fängt erstmal damit an, sich selbst zu promoten, zu erzählen, wie toll und krass er doch ist und sagt, dass er sogar mächtiger werden will als All Might. All Might selbst haben wir im Podcast hier jetzt noch gar nicht gesehen. Darum werden wir an einer anderen Stelle nochmal genauer auf ihn eingehen. Wir wissen durch Katsuki jetzt aber schon mal, dass All Might getreu seines Namens wohl ein ganz krasser Superheld sein muss. Jetzt werden Izukus Befürchtungen wahr, als der Lehrer anmerkt, dass ja auch er auf die Yui-Schule gehen möchte. In der darauffolgenden Einstellung guckt Deku fast schon devot zu Katsuki hoch mit einem Blick: Bitte schlag mich nicht, bitte schlag mich nicht, nicht schon wieder, bitte nicht! Die ganze Klasse reagiert mit Gelächter, als wäre die Spezialität, sich ein Doppelkinn wachsen zu lassen, so viel besser als keine Spezialität zu besitzen. Deku besitzt ja, wie wir bereits wissen, keine und versucht sich vor seinen Klassenkameraden zu rechtfertigen, die ihn weiterhin lachend darauf hinweisen. Katsuki lässt daraufhin kurzerhand Dekus Tisch explodieren, stellt sich bedrohlich vor ihn und sagt: Warum sollte so ein unbegabter Nichtsnutz wie du in denselben Arenen stehen dürfen wie ich? An der Betonung auf Arena sehen wir auch, dass Katsuki nach Ruhm und Anerkennung strebt, die er auch auf gar keinen Fall teilen möchte. Deku reagiert mit weiteren Rechtfertigungsversuchen und betont, dass er nicht gegen Katsuki kämpfen möchte. Deku nennt ihn hierbei übrigens auch Kat-Chan. Das Kat ist hier natürlich eine Abkürzung des Vornamens und das Chan ist eine verniedlichende Anrede aus dem Japanischen. Die wird zum Beispiel bei guten Freunden oder auch zwischen verliebten Paaren benutzt. Man darf es sich aussuchen. Katsuki gefällt dieser Spitzname überhaupt nicht, er rastet komplett aus, fährt mit seiner Hasstirade gegen Deku fort und nennt ihn wieder mal blöden Normalo. An dieser Stelle erfahren wir übrigens noch nicht, was es damit auf sich hat. Es folgt erstmal ein harter Schnitt und wir sehen eine neue Szene. Eine Frau ruft um Hilfe und wir sehen einen Schurken, der sie der Szene nach zu urteilen gerade überfallen hat. Der Schurke selbst ist nur als Schleimmonster bekannt und besitzt die Fähigkeit, sich in Schleim zu verwandeln, damit er in die Körper anderer Leute kriechen kann, um von ihnen Besitz zu ergreifen. Ganz schön widerlich und sehen wir später tatsächlich auch noch. Hier ist er aber gerade auf der Flucht, während beistehende Leute blöd in der Gegend herumschauen und darauf warten, dass sich ein Held der Sache annimmt. Daraufhin sehen wir einen dürren und abgemergelten Mann, der offenbar gerade dabei ist, seinen Wocheneinkauf zu erledigen, der sich aber prompt verwandelt und auf einmal aussieht wie ein übermäßig muskulöser Superman. All Might, wie wir gleich erfahren sollen. Er setzt sein berühmtes Lächeln auf und bringt seinen Spruch: Alles ist gut, Daddy ist jetzt hier. Das sagt er natürlich nicht, er sagt, alles ist gut, weil er ja jetzt da ist. Das Lächeln habe ich übrigens damals so gefeiert, dass ich mir sogar eine Maske damit habe produzieren lassen. Und ich sage euch eins, damit werdet ihr öfter angesprochen als mit einem Hund. Das Ding ist genial. Das ist, als würdet ihr mit einem Pinguin durch die Stadt gehen. Ungefähr so könnt ihr euch das vorstellen. Viel mehr sollen wir von All Might jetzt aber auch erstmal nicht sehen, denn die Ansicht wechselt wieder und wir sind wieder in der Schule. Deku sitzt als einziger noch an seinem Platz und hängt vor seinem Smartphone. Und nein, er spielt nicht das neueste Candy Crush, sondern schaut sich Nachrichten von dem Vorfall an, den er auf dem Weg zur Schule gesehen hat. Also ist Deku vielleicht gar nicht wie ein lebensmüder Verrückter dem Schurken hinterhergelaufen, um zu sehen, was passiert, sondern war einfach nur auf dem Weg zur Schule. Er hätte sicherlich auch drumherum gehen können, aber dafür ist er einfach viel zu neugierig. Er ist jetzt davon begeistert, dass dieser Vorfall Schlagzeile macht und verspricht sich, später alles in seinen Notizen zusammenzufassen. Daraufhin sehen wir, dass Deku doch nicht ganz alleine war. Katsuki kommt zu ihm, reißt ihm das Heft aus der Hand und möchte offenbar seine Hasstirade von vorhin fortsetzen. Ein paar Mitschüler kommen dazu und sehen sich mit Schadenfreude in den Augen Dekus Notizheft genauer an. Wir sehen das Heft jetzt auch im Close-Up und auf dem steht: Superhelden-Analysen für meine Zukunft, Nummer 13. Es ist also offenbar bereits das 13. Heft, das er mit Notizen gefüllt hat. So akribisch, wie er hier alles aufschreibt und analysiert, müsste er eigentlich schon bei Band Nummer 843 oder sonst was sein, aber vielleicht hat er ja auch gestern erst angefangen oder ist beim neuen Kapitel oder was auch immer. Katsuki lässt das Heft auf jeden Fall explodieren und es kommt erstaunlich gut dabei weg, was auf den ersten Blick etwas unlogisch wirkt, aber hey, vielleicht ist es ja ein Heft, das speziell für den Gebrauch von Superhelden gemacht ist, aus einem extra resistenten Material, wer weiß. Wir erkennen, dass es ein Campus-Heft der Marke Kukuyo ist. Hier hat man sich für etwas von dem Campus-Heft der Marke Kokuyu inspirieren lassen und sich nicht besonders viel Mühe gemacht, einen neuen Namen zu suchen und kurzerhand das U in Campus mit dem O in Kokuyu getauscht. Das weiß ich, weil ich selbst so ein Heft habe, für mein Shoto-Cosplay. Shoto werden wir aber erst in einer späteren Folge kennenlernen, weil er ja noch gar nicht vorgekommen ist, also erst einmal zurück zur Szene. Katsuki wirft das Heft aus dem Fenster und gibt uns die Begründung für seinen Hass auf Deku. Also den aktuellen Hass, nicht den allgemeinen. Er hat nämlich bereits ein klares Bild vor Augen, wie viel er einmal erreichen will und dass er somit zur neuen Nummer 1 der Superhelden aufsteigen möchte. Die aktuelle Nummer 1, wie könnte es anders sein? All Might. Und für die Geschichte seiner Vergangenheit, also seiner zukünftigen Vergangenheit, braucht er die Geschichte, dass er als einziger von dieser gewöhnlichen Mittelschule es an die UA geschafft hat. Und da passt ihn Dekus Vorhaben natürlich überhaupt nicht in den Kram. Deku steht verängstigt da, Katsuki legt bedrohlich seine qualmende Hand auf seine Schulter und sagt ihm, dass er die Aufnahmeprüfung an der Yui schleunigst vergessen soll. Dann lassen Katsuki und seine Freunde, die eigentlich nichts weiter gemacht haben, außer dumme Sprüche zu klopfen, von Deku ab und Katsuki verabschiedet sich von Deku, indem er ihnen noch einen Vorschlag mitgibt. Er solle doch einfach vom Schuldach springen und hoffen, im nächsten Leben mit einer Spezialität geboren zu werden. Deku entscheidet sich aber zum Erstaunen des Zuschauers dagegen. In der nächsten Szene sehen wir noch, wie Deku sein Notizheft rettet, das gerade von Fischen in, ich vermute mal, es ist der Schulteich, angeknabbert wird. Dann folgt eine Rückblende und nun endlich kriegen wir Aufschluss darüber, was es mit seiner Spezialitätslosigkeit auf sich hat. Ein junger Deku hält eine All Might Actionfigur und das kann man sich in unserer Realität am besten so vorstellen, dass ein Kind eine Iron Man Figur hält, weil Iron Man einfach der verdammt coolste Held der Welt ist. Das ist ein Fakt, oder? Wenn ihr es anders seht, change my mind, aber ich glaube, ihr könnt es nicht. Deku springt wild umher und gibt seiner Mutter Inko Midoriya zu verstehen, dass er an den Computer möchte. Die kennt das offenbar schon und diskutiert gar nicht lange mit ihm herum und entsperrt einfach direkt den Computer. Während wir Deku sehen, der übertrieben euphorisch auf dem Stuhl hin und her wackelt und das hier sind jetzt zwei Screenshots, die ich im Wechsel zeige, aber ich schwöre euch, genau so sieht es aus, genau so. Da braucht man statt 24 Frames, die man normalerweise für die Animation eines solchen Animes verwendet, auch einfach nur zwei und man hat denselben Effekt. Schauen wir uns bei der Gelegenheit auch einmal den Hintergrund an. Wir sehen hier ein großes Bücherregal mit einer Menge an Büchern. Bei denen wurde aber der Titel ausgespart, sodass wir nicht erfahren, was im Hause Midoriya gerne gelesen wird. Und direkt daneben hängen zwei große All Might Poster. Und da habe ich mich gefragt, ist das Izukus Zimmer? Macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Warum sollte ein Kind so viele Bücher haben? Oder stellt Inko die da einfach nur ab? Aber auch dieser Tisch mit dem Computer ist im Zimmer eines kleinen Kindes doch etwas deplatziert. Dekus Tisch sieht in späteren Folgen auch ganz anders aus. Aber das ist ja auch schon etwas her, also er könnte theoretisch ein Upgrade bekommen haben. Um jetzt herauszufinden, um welches Zimmer es sich handelt, habe ich mir alle möglichen Episoden noch einmal angesehen, in denen das Apartment zu sehen ist und versucht anhand dessen einen Grundriss zu erstellen. Ja, ihr seht schon, es ist ein klein bisschen ausgeartet. Doch als ich damit fertig war, hat es das Ganze nur noch komplizierter gemacht, denn dieses Apartment, es ergibt einfach keinen Sinn. Wenn man sich das Apartment nämlich einmal von außen anschaut, zu sehen ist das zum Beispiel in Staffel 2, Episode 12, dann sieht man, dass es hier nur genau drei Fenster gibt. Zwei davon sind vorne raus zum Balkon und eins hinten an der Gebäudeseite. Das Fenster hinten ist aber auf einer ganz anderen Höhe. Das bringt mich zu dem Schluss, dass es sich hierbei um ein Fenster von einem Treppenhaus handelt. Da gibt es ja in der Regel einen Bereich, wo die Treppe zwischen zwei Etagen abbiegt und dort werden auch oft Fenster platziert. Aber warum erzähle ich euch das jetzt? Nun, in Season 3, ebenfalls Episode 12, sehen wir, wie All Might bei Deku zu Hause ist und wir sehen ihn in zwei Einstellungen. Einmal aus einer Perspektive von der Küche aus, wo wir im Hintergrund die Fenster vom Balkon sehen, was daran zu erkennen ist, dass die Fenster versetzt sind und damit vermutlich eine Schiebetür darstellen sollen. Dann haben wir noch eine weitere Einstellung von einer Perspektive hinter Deku und blicken somit räumlich betrachtet genau in die Richtung der Außenmauer. Das Fenster müsste somit genau hier sein, aber da ist kein Fenster, sondern nur eine dicke Betonmauer. Es gibt auch eine hitzige Diskussion auf Reddit zu dem Thema, in welcher sich sogar ein richtiger Architekt, der sich mit japanischer Bauweise auskennt, zu Wort gemeldet hat. Ihm sind noch zahlreiche weitere Ungereimtheiten aufgefallen, die wir vielleicht auch in einem späteren Podcast noch einmal aufgreifen werden. Da die Darstellung des Apartments im Manga ähnlich ist, bringt mich das zu dem Schluss, dass der gute Kohei Horikoshi sich beim Zeichnen der Innen- und Außenansichten gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht hat, ob das jetzt alles zusammenpasst und für den Anime wurde es vermutlich einfach adaptiert, ohne zu hinterfragen, ob das jetzt architektonisch Sinn macht. Denn das macht es nicht. Aber dabei kann ich es natürlich nicht belassen, denn wir wissen immer noch nicht, wem jetzt dieses Zimmer gehört. In einer späteren Szene sehen wir das Zimmer noch einmal in einer anderen Perspektive und können von oben herabblicken. Dort sehen wir, dass auch ein Bett in dem Zimmer steht. Und das lässt nur zwei Schlussfolgerungen zu. Entweder es ist ein wirklich sehr traurig eingerichtetes Kinderzimmer und gehört tatsächlich Izuku, oder es ist Inkos Zimmer. Aber das würde ja bedeuten, dass sie sich All Might Poster in ihr Schlafzimmer hängt. Ich meine, ja gut, kann man mal machen, ne? Kann man mal machen, Inko. Und ich hoffe, All Might hat sie gesehen in Staffel 3, wo er sie besucht hat. Ich hoffe es wirklich und ich will 10.000 Seiten Fanfiction dazu sehen. Wenn ihr was dazu habt, oh nee, komm, lieber doch nicht. Jetzt, da wir das geklärt haben, können wir endlich zurück zur Szene und sehen hier, was Deku so dringend ansehen wollte. Es ist ein Video, das er laut seiner Mutter schon bestimmt 10.000 Mal angesehen hat und er schaut es sich hier auf YouTube an. Also nicht wie ihr gerade auf YouTube. Kleiner, aber feiner Unterschied, aber man will ja auch keine Markenrechte verletzen. Das Video selbst zeigt den ersten öffentlichen Auftritt von All Might. In einer grauenvollen Katastrophe kommt er lächelnd zwischen Trümmern hervor und bringt zum ersten Mal seinen Spruch, mit dem er zum Symbol des Friedens geworden ist. Jetzt ist alles gut, weil ich jetzt hier bin. Nicht Daddy, sondern er. Und er setzt wieder sein typisches Lächeln auf, für das ihr versprochen, auf der Straße Pinguinblicke bekommt. Den Spruch bringt er aber natürlich auch nicht einfach so, während Menschen gerade in einer grauenvollen Katastrophe vor sich hin sterben, denn laut einer Person im Video hat er bereits 100 Leute gerettet und trägt auch gerade welche auf seinen Schultern. Deku ist komplett geflasht, obwohl er das Video schon zigmal gesehen hat, aber es ist ja auch eine beeindruckende Szene. Zu diesem Zeitpunkt weiß er auch noch nicht, dass er gar keine Spezialität besitzt und himmelt All Might als sein Vorbild an. Später will er einmal genauso werden, wenn er dann seine Spezialität hat. Er lacht und freut sich auf eine strahlende Zukunft, doch es kommt anders. Harter Schnitt und wir sehen eine neue Szene. Statt dem Video hat Deku nun einen Arzt vor sich, der ihn emotionslos anschaut, während er ihm erklärt, dass er wohl keine Spezialität mehr entwickeln wird. Deku lässt vor Schreck seine All Might-Figur fallen, während der Doktor versucht, dem Problem auf den Grund zu gehen. Jetzt sehen wir auch die Spezialität von seiner Mutter Inko, die kleinere Dinge zu sich heranziehen kann. Hier zeigt sie es an der All Might-Figur und sie verrät uns auch, dass Dekus Vater Flammen ausstoßen kann. Sein Vater selbst sehen wir im Anime aber gar nicht, weil er die Familie für einen Job im Ausland verlassen hat. Der Doktor fährt fort und erklärt uns, wie das Vererben von Spezialitäten funktioniert. Kinder entwickeln ihre Spezialität normalerweise bis zum 4. Lebensjahr und es handelt sich dabei normalerweise um eine der beiden Eltern ähnlichen oder sogar eine Kombination aus beiden. Durch diese Tatsache gibt es mittlerweile sogar Spezialitäten-Ehen, die nur dazu dienen, einen möglichst starken Nachfahren zu zeugen. Aber dazu später mehr. Der Arzt fährt fort und erklärt uns in einem kurzen Exkurs noch, wie menschliche Evolution funktioniert und begründet Izukus Spezialitätslosigkeit darin, dass er aufgrund von zwei vorhandenen Gelenken im kleinen Zeh nicht auf der aktuellen Evolutionsstufe sei. Auch sehr nett. Neuartige Menschen, wenn man das denn so sagen kann, haben dort keine Gelenke mehr, weil sie schlicht nicht brauchen. In der realen Evolutionsbiologie ist es tatsächlich so, dass angenommen wird, dass der kleine Zeh für uns Menschen keinen Zweck mehr erfüllt. Es ist nur noch ein Überbleibsel des sogenannten Greiffußes, wo der kleine Zeh den kleinen Finger gleichkommt und tatsächlich benötigt wurde. Früher, als wir noch auf Bäume geklettert sind, war das sicherlich ganz nützlich. Am Abend desselben Tages sehen wir Deku wieder einmal vor dem Computer. Doch diesmal nicht hibbelig und voller Freude, sondern er wirkt tief traurig und die ganze Szene ist auch dunkel dargestellt und mit langsamer, tief trauriger Musik unterlegt. Sie gibt uns von vornherein ein richtiges Sad Feeling, also das, was Deku gerade spürt. Die Szene vermittelt wirklich gut, was sich in Deku gerade abspielt, was wir jetzt auch spüren sollen. Er richtet seinen Blick zu seiner Mutter, also die bekanntlich höchste Autorität für ein Kind, und fragt: Mama, kann ich auch mal so werden? Und fängt daraufhin an zu weinen. Daraufhin weint auch Inko, Deku weint, Inko weint, alle weinen, jeder, der diese Szene sieht, weint. Und sie nimmt ihren Sohn in den Arm, entschuldigt sich bei ihm, so als ob es ihre Schuld wäre. Aber anstatt ihren Sohn zu unterstützen und ihn aufzubauen, gibt sie Izuku hier eher das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, also nicht ganz optimal gelöst. Genug der Sadness, befinden wir uns in der darauffolgenden Szene wieder in der Gegenwart und knüpfen an der vorherigen Szene an, in der Deku gerade sein Notizheft aus dem Schulteich gerettet hat. Deku scheint also gerade an das gedacht zu haben, was wir gerade gesehen haben. Er geht gerade unter einer Straßenunterführung lang und es ist irgendwie etwas komisch, denn wir sehen ein Schild, das Fußgänger erlaubt, aber LKWs die Weiterfahrt verwehrt. Normale Autos dürften hier also durchfahren, nehme ich mal an. Und die Straßenmarkierung deutet auch darauf hin, dass Fußgänger nicht das Einzige sind, was hier die Unterführung passieren darf. Ist das normal in Japan? Also ich habe versucht, das nachzuschauen, aber ich konnte nichts dazu finden. Es wirkt auf mich zumindest ein bisschen befremdlich. Deku versucht sich selbst zu motivieren und geht mit einem schurkenähnlichen Gelächter weiter. Das Lachen erinnert mich dabei ein bisschen an das von Dr. Evil aus Austin Powers, also dieses Wir sehen, wie hinter ihm das Schleimmonster aus der Kanalisation gekrochen kommt. Das schleimige Etwas verliert keine Zeit und stürzt sich direkt auf Deku und will seinen Körper übernehmen. Die Darstellung davon ist etwas interessant. Also wir sehen einen überaus fetten Schleimtentakel, der gerade in Dekus Mund gesteckt wird. Und wir denken uns einfach unseren Teil dazu. Es scheint aber ein wirklich schmerzhafter Vorgang zu sein und Deku verliert langsam das Bewusstsein. In seiner Position kann er noch einen Blick auf sein hinuntergefallenes Notizbuch erhaschen und wir sehen, was er zuletzt gezeichnet hat. Es ist ein Heldenoutfit und wie wir später erfahren sollen, Spoiler, wird es später einmal sein erstes Heldenoutfit. Noch bevor Deku das Bewusstsein verliert, kommt noch etwas aus der Kanalisation gekrochen. Und es ist All Might. Und er hat sogar noch seinen Einkauf dabei. Wie wir ja gesehen haben, war er ja gerade shoppen, als er dem Schurken über den Weg gelaufen ist. Und was muss da in seinem Kopf vorgegangen sein? Och, jetzt muss ich diesen Schurken verfolgen, aber dann nochmal einkaufen gehen? Nee, da bin ich raus. Das nehme ich jetzt einfach mit. All Might wird uns hier mit heroischer Musik präsentiert, gefolgt von seinem berühmten Spruch und er verpasst dem Schurken einen kraftvollen Hieb mit seiner rechten Hand. Ein Schlag, der so stark ist, dass es auch völlig egal ist, dass er noch weit vom Schurken entfernt steht, weil er einfach mal die Luft bricht und damit einen so starken Luftsog erzeugt, dass das Schleimmonster auseinanderreißt und den bewusstlosen Deku zu Boden fallen lässt. Dieser Schlagtechnik hat er in guter Superheldenmanier natürlich auch einen Namen gegeben, den er dabei laut ausruft. Es ist der Texas Smash. Und All Might ist zwar Japaner, liebt aber die amerikanische Kultur und bringt das unter anderem damit zum Ausdruck, dass er alle seine Supermoves nach amerikanischen Staaten benannt hat. Und es gibt sogar eine My Hero Academia Convention mit dem Namen Texas Smash, passenderweise auch in Texas. Deku kommt kurz wieder zu Bewusstsein und sieht sein Idol All Might vor sich, der immer noch seinen Einkauf verteidigt. Und da gehen seine Augen auch schon wieder zu. Entweder war der Anblick von All Might ein so großer, wenn auch positiver Schock, dass er gleich wieder das Bewusstsein verliert, oder, was hier eher wahrscheinlich ist, er ist noch völlig ausgelaugt von seiner Schleimtentakel im Mund-Tortur. Das Monster scheint besiegt und All Might klatscht Deku beherzt ins Gesicht, um ihn wieder aufzuwecken. Als das gelingt und All Might freudig vor sich hin plappert, traut Deku seinen Augen nicht und verliert fast wieder das Bewusstsein. Doch diesmal kann er die Augen offen behalten und All Might zeigt Deku noch, wie er den Schurken gefangen hat. Und er hat auch tatsächlich seinen so hart verteidigten Einkauf dafür geopfert und den Schurken in zwei Plastikflaschen gefüllt, die sich zuvor noch in seiner Einkaufstüte befunden haben. Jetzt muss er wohl nochmal shoppen gehen. Deku ist komplett von den Socken, kriegt sich vor Bewunderung nicht mehr ein, er greift nach seinem Notizheft, weil er ein Autogramm von All Might haben möchte und erblickt beim Aufschlagen, dass All Might ihm bereits zuvor gekommen ist. Deku verspricht, dass das hüten wird wie ein Familienschatz und bedankt sich übertrieben bei All Might, der gerade dabei ist, die Flaschen mit dem Schleimmonster darin in seinen Taschen an seiner Hose zu verstauen. Er verabschiedet sich und will sich auf den Weg machen, das schleimige Etwas der Polizei zu überbringen. Aber als großer Superheld läuft er natürlich nicht, sondern er stößt sich kraftvoll vom Boden ab und springt in die Lüfte. Laufen ist ja auch nur was für Anfänger oder blöde Normalos, aber Superhelden? Nee, die springen. Deku wollte ihn aber noch einiges fragen und beschließt sich beim Sprung einfach an All Might zu klammern und ist jetzt zusammen mit ihm hoch über der Stadt und verliert durch den Luftwiderstand fast sein Gesicht. Als All Might ihn bemerkt, versucht er ihn erst abzuschütteln und schlägt Deku vor, er solle doch einfach loslassen. Das erinnert so ein bisschen an den Tipp, den er zuvor von Katsuki bekommen hat, nur dass All Might realisiert, dass er dann auf dem Boden zermatschen würde. In einer weiteren Einstellung sehen wir All Might, der Blut hustet. Das ist schönes Foreshadowing auf etwas, das uns als Zuschauer erst später offenbart wird. All Might entschließt sich also, Deku nicht in den sicheren Tod stürzen zu lassen und landet mit ihm behutsam auf dem Dach von einem Gebäude. Deku ist durch die Fliegerei sichtlich ausgetrocknet und All Might versucht direkt, sich wieder zu verabschieden. Er hatte schließlich eilig und keine Zeit für Smalltalk mit einem Fan. Deku realisiert, dass er ihn nicht wie geplant mit Fragen löchern kann und entscheidet sich, ihm zumindest die wichtigste zu stellen. Er will wissen, ob man auch ohne Spezialität ein Superheld werden kann. All Might sagt nein, erhebt sich in die Lüfte und lässt einen am Boden zerstörten Deku zurück und der Anime ist vorbei. Oh, Moment, passiert irgendwie gar nicht. All Might hält stattdessen einen Moment inne und sagt gar nichts, denn hier ist das Ende der Folge erreicht. Damit ist auch das Ende dieser Podcast-Folge erreicht und wir enden mit einem wundervollen Cliffhanger brought to you by the one and only All Might. Wir werden also erst in der nächsten Folge die Antwort auf Izukus Frage erfahren. Kann er etwa doch ein Superheld werden? Es bleibt spannend. Ich hoffe, wir sehen oder besser hören uns beim nächsten Mal wieder bei My Hero Podcast. Danke fürs Zuhören und bis bald.